was heute, jetzt gerade ist um uns herum. Wir sitzen hier ja in der Gegenwart und wir wissen in der Regel so gut wie kaum etwas über unsere Zukunft. Wenn wir eine Zeitleiste malen würden, ich habe hier mal diesen Pfeil, dann wäre das so unsere Lebensgeschichte. Und wenn ich jetzt ein paar Milliarden solche Pfeile gezeichnet hätte, dann sind das momentan die Lebensgeschichten der Menschen, die hier leben. Und wenn jemand 45 Jahre alt ist, dann ist er etwa auf dieser Zeitleiste so in der Mitte des Pfeils. Ja, mancher vielleicht etwas weiter links oder etwas weiter rechts. Aber das ist das, was wir kennen. Und Gott überschaut das alles. Jetzt sieht man den Pfeil nicht mehr, der ist aber immer noch da. Aber hier müsste jetzt alles im Grunde farbig sein. Gott überschaut das alles. Für ihn gibt es keine Grenze. Und die Bibel beschreibt das so: Gott sieht, was in unseren Herzen vor sich geht, was wir denken und planen. Es gibt nichts, das vor ihm verborgen bleiben könnte. Alles liegt dem offen, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Hebräer 4, Vers 13. Das heißt, Gott kennt jeden Teil unseres Lebens, den guten und den schlechten, den fröhlichen und den hässlichen, und er liebt uns dennoch bedingungslos. In Psalm 139, Vers 16 wird das mal folgendermaßen ausgedrückt: Du sahst mich schon fertig, als ich noch ungeformt war. Im Voraus hast du alles aufgeschrieben. Jeder meiner Tage war schon vorgezeichnet, noch ehe der erste begann. Das ist mit ein Grund, warum zum Beispiel Abtreibung viel zu kurz greift. Gottes Absichten mit unserem Leben beginnen nicht erst mit unserem ersten Atemzug oder mit der Zeugung, sondern schon lange bevor wir überhaupt geboren werden. Wird ein Mensch nun nicht geboren, dann werden Gottes Absichten einfach abgebrochen. Also das Erste, Gott weiß alles, was geschieht. Das ist so eine ganz grundsätzliche Einsicht. Ein Zweites, wenn er das schon alles sieht und kennt, dann entdecken wir, seine Absichten mit unserem Leben für unsere Zukunft sind gut. Es ist also kein schlechter Plan. Dem Volk Israel hat Gott das mal mit folgenden Worten gesagt, die du schon zitiert hast in Jeremia 29. Denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Ich mache mir das manchmal bewusst, dass Gott über unser Leben viel mehr nachgedacht hat, als wir selbst das getan haben. Er hat jedes Detail unseres Lebens im Blick, jeden Gedanken unseres Lebens, und er will, dass unser Leben gelingt. Er gibt uns Hoffnung und Zukunft. Und warum verpassen wir das immer wieder? Weil wir unsere eigenen Pläne dem vorziehen. Gott zwingt uns ja nicht, niemanden zwingt er, seinen Absichten zu folgen. Und deswegen treffen wir immer wieder diese schlechten Entscheidungen und leiden manchmal selbst oder mit anderen an den Folgen dieser schlechten Entscheidungen. Ein weiteres: Ich bin eingeladen, oder Gott lädt uns ein, seinen Absichten zu folgen. Ich habe ja nur etwas davon, etwas Gutes kann ich erfahren, wenn ich diesen Absichten Gottes auch wirklich folge. Das heißt, wir stehen immer wieder vor der Entscheidung oder vor der Wahl: Wähle ich die Sackgasse oder Zerstörung oder Tod oder Trennung von Gott, oder wähle ich das Leben in alle Ewigkeit? Vor dieser Entscheidung stehen wir in ganz vielen Situationen unseres Lebens. Und eine letzte Grundeinsicht an dieser Stelle: Gott verspricht, immer in uns und bei uns zu sein. Auch wenn wir nicht wissen, was auf uns zukommt, wie die Zukunft aussehen wird, wir werden aber nie alleine sein. Er wird immer bei uns sein. Manche sagen dann: Ja, aber ich fühle ihn ja nicht. Und ich sage, Gott ist auch kein Gefühl. Er ist real. So wie in diesem Moment hier Radiowellen, Funkwellen mitten durch unseren Körper hier in diesem Raum verteilt sind, mitten hindurchgehen und wir merken es nicht. Oder da sind Protonen, Elektronen, Atome und wir fühlen das nicht, aber die sind da, die sind real. So ist Gott auch real, immer bei uns. In Hebräer 13 werden wir ermutigt, lasst andere Menschen durch euren Lebenswandel erfahren, dass ihr einem größeren Gott dient als dem Geld. Seid mit dem zufrieden, was ihr habt. Hat Gott uns nicht versprochen, niemals werde ich aufhören, mich um dich zu kümmern und ich werde dich auch niemals verlassen? Gott hat uns immer wieder mit solchen Worten ermutigt, dass wir sagen können, der Herr steht mir zur Seite, was sollte mir noch Angst machen? Was können mir Menschen antun? Und wir würden heute erweitern, was könnte uns Corona oder was auch immer für Krankheiten, was könnten sie uns antun? Also wenn wir uns ängstigen, wenn wir uns sorgen, dann könnte das ein Missverständnis darüber sein, wer eigentlich Gott ist und was er versprochen hat. Wenn wir aber entdecken, wer Gott ist und was er versprochen hat und wie er handelt, dann sind wir nicht nervös, dann sind wir nicht besorgt, was morgen passieren wird, denn wir wissen, er hält uns. Er hält, was er versprochen hat und er achtet sehr genau auf unser Leben. Und jetzt wollen wir mal sehen, was er im Blick auf unsere Zukunft versprochen hat. Ich mache das mal an 6 Punkten hier ein bisschen klar. Mehr Zeit habe ich nicht, ist ja nur eine gute halbe Stunde. Das Erste, was er deutlich macht, wenn wir durch dieses Leben gehen und er uns nie alleine lässt, dann will er uns durch dieses Leben führen. Er überlässt uns nicht einfach so dem Zufall. Also viele von uns wissen, was ein gutes Navigationssystem ist, wissen das zu schätzen. Ich brauche das als Pastor immer wieder, jetzt nicht nur, wenn ich euch besuche. Gestern habe ich einen Besuch gemacht, das war die Nummer 84, Hausnummer 84 und daneben ist die Hausnummer 29 und man denkt, das passt doch irgendwie alles nicht. Wie kommt das? Also wenn man in einer Stadt, in einer Gegend sich nicht gut auskennt, dann ist das hervorragend, wenn man so geführt wird, auch wenn es manchmal, je nach Einstellung, abenteuerlich zum Ziel führt. Aber wir müssen in unserem Leben, wir alle müssen immer wieder eine Fülle von guten, von Entscheidungen treffen, obwohl wir nicht wissen, was danach kommt. Also, wenn jemand vor der Frage steht, nehme ich diesen neuen Job oder lasse ich es besser? Oder soll ich in eine andere Stadt umziehen? Wird das besser sein? Bringt mir das Vorteile? Oder soll ich dieses Haus kaufen? Oder soll ich dieses Mädchen, diesen Jungen heiraten? Das sind ja manchmal gewaltige Entscheidungen. Bei lebensverändernden Entscheidungen fragen wir, was ist denn dann, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Mit wem kann ich denn darüber reden? Und wir denken vielleicht zuerst an unsere Freunde, mit denen mal darüber zu reden und stellen vielleicht fest, die denken unter Umständen in dieselbe Richtung wie wir auch. Deswegen sind wir ja so gut miteinander befreundet, weil wir so ähnlich ticken. Also hilft mir das nicht unbedingt. Dann könnte ich fragen, ja, richte ich mich nach den Medien? Aber die ändern ihre Meinung teilweise schneller als der Wind die Richtung. Die Bibel rät, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Warum soll ich ihm vertrauen? Weil er mich erschaffen hat, weil er mich liebt, weil er alles über mein Leben weiß. Warum sollte er mich in eine Richtung schicken, die nicht gut für mich ist? Warum? Er ist absolut zuverlässig, absolut vertrauenswürdig und er hat eine Perspektive für mein Leben, die mir vielleicht in einer schwierigen Situation gerade fehlt. Aber Gott hat die Übersicht. Also, er führt uns ganz bewusst durch dieses Leben. Das hat er versprochen für den Rest unseres Lebens. Ein zweites. Er hilft mir in den Anfechtungen oder Prüfungen. Barbara Schreiter hatte im Juli mal eine Predigt gehalten. Ich habe mir so ein paar Predigten schon mal so angeguckt. Hat man ja manchmal Zeit zwischendrin. Über die Prüfungen, Anfechtungen, Versuchungen. Und jetzt sage ich etwas, was ihr vielleicht gar nicht gerne hören wollt. Ich sage es trotzdem. Du wirst den Rest deines Lebens, also für die Wochen, Monate, Jahre, die jedem von uns bleiben, wir werden dieselben Anfechtungen haben, die wir bisher auch hatten. Wenn alles Gutes gut geht, dann werden wir das besser managen. Wir werden damit besser umgehen können. Aber die Schwächen, mit denen du bisher gekämpft hast, die werden auch für deinen Rest für den Rest deines Lebens dich begleiten. Also, ich will das mal deutlich machen, wenn du versucht warst, Situationen oder Menschen in deinem Leben um dich herum zu kontrollieren, dann wirst du das vielleicht in Zukunft besser hinkriegen, aber du wirst weiter damit zu kämpfen haben. Oder wenn du den Hang hast, depressiv zu werden. Oder wenn du den Hang hast, arrogant zu sein im Leben. Oder wenn es dir schwerfällt, anderen Menschen zuzuhören, dann wirst du den Rest deines Lebens damit weiter arbeiten müssen. Du wirst es nicht einfach abschütteln. Also die schlechte Nachricht daran ist, wir werden den Anfechtungen niemals entfliehen können. Egal in welche gesalbte oder geheiligte Gemeinde oder Kirche du fliehen wirst, Anfechtungen werden dich immer begleiten. Ich bin jetzt über 45 Jahre entschiedener Nachfolger Jesu. Und ich habe entdeckt, je reifer ich geworden bin, desto intensiver hat der Teufel mich im Blick. Und ich werde es nicht abschütteln. Martin Luther hat das ja mal so formuliert, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unserem Kopf fliegen und kreisen. Wir können aber verhindern, dass sie in unseren Haaren sich ein Nest bauen. Und die Bibel macht auch deutlich, es ist keine Sünde, wenn wir in Anfechtung fallen, wenn wir Anfechtung erleben, sondern wenn wir dem Ansinnen nachgeben. Auch Jesus wurde ja vom Teufel versucht, aber er hat nicht gesündigt. Wenn wir also angefochten sind, dann wissen wir, das stellt uns jedes Mal vor die Wahl, das Richtige zu tun oder eben nicht. Also Anfechtungen geben uns die Gelegenheit zu wachsen und im Glauben stärker zu werden. Es gibt so viele Dinge und Situationen, die wir je nach Typ attraktiv finden in diesem Leben. Der eine wird schwach an der Fleischtheke, der andere beim Schokoladenregal, ein anderer wird erregt, wenn er einer schönen Frau oder einem attraktiven Mann begegnet. Das kann heterosexuell oder homosexuell sein. Oder wir finden in dem breiten Spektrum an materiellen Dingen in dieser Welt so unsere Attraktion, was wir attraktiv finden. Und das werden wir nie abschütteln. Das ist im Grunde die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht lautet, es ist keine Sünde, in Anfechtung zu geraten. Im Wort Gottes lesen wir, aber auch in Zukunft dürft ihr Gott vertrauen, der treu ist. Und nicht zulassen wird, dass die Prüfungen eure Kräfte übersteigen. Im Gegenteil, er wird jeder Versuchung ein Ende bereiten, sodass ihr sie bestehen könnt. Hier wird also gesagt, Gott wird verhindern, dass die Anfechtung so stark wird, dass wir uns nicht wehren können. Und das Zweite, er wird einen Fluchtweg vorbereiten, damit wir nicht nachgeben. Manchmal sind Menschen zu mir gekommen, so im Laufe der Jahre als Pastor, und haben dann gesagt, Pastor, ich hab's versucht. Aber, weißt du was, die Versuchung war einfach zu stark. Und was sagt Gottes Wort? Nein, du bist nicht ehrlich zu dir selbst. Du wolltest nicht widerstehen. Du wolltest in dem Moment einfach diese Sache zulassen. Es ist deine Entscheidung gewesen. Und Paulus schrieb, aber der Herr ist treu und er wird uns und euch Kraft geben und uns vor dem Bösen bewahren. Also ich sage manchmal Menschen in seelsorglichen Gesprächen oder wenn sie einen Rat suchen, das auch kürzlich wieder getan, wenn du als Christ lebst, dann bist du mehrfach geschützt. Mach dir das immer wieder bewusst. Du bist mehrfach geschützt gegen all die Angriffe, gegen all die Anfechtungen. Wodurch? Christus wohnt in deinem Herzen. Der Heilige Geist, der aktualisiert ständig das Leben Gottes in dir. Wir hatten kürzlich darüber nachgedacht. Und die Liebe Gottes umgibt dich von allen Seiten. Du bist also in Christus und Christus ist in dir und du bist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Du bist mehrfach geschützt. Und das Einzige, was dem Teufel bleibt, er kann dir immer wieder Vorschläge machen und er tut das. Das ist aber auch alles, was er tun kann. Und wenn du dich darauf einlässt, dann ist klar, dann hast du ganz schnell verloren. Dann kannst du im Grunde nur verlieren. Und deswegen sagt Gott, mach dir keine Sorgen. Ich werde dir die Kraft geben und dich vor dem Bösen bewahren. Du bist mehrfach geschützt, vergiss das nie. Das gehört zweitens zu unserer Zukunft, was noch auf uns zukommen wird. Ein drittes. Gott unterstützt mich, wenn ich in Schwierigkeiten gerate. Während die Anfechtungen ja so ein inneres Geschehen sind, ja, die Vorschläge, die inneren Stimmen, all das, was uns so in die Attraktionen führt, Schwierigkeiten sind mehr so die äußeren Dinge, die aufgrund der Sünde in dieser Welt vorhanden sind. Also wenn wir Beziehungsprobleme haben, finanzielle Probleme, körperliche Gebrechen, psychische Krankheiten. Manche denken, wenn sie Christ geworden sind, dann hätten sie hier Himmel auf Erden. Ich habe mit Christen immer wieder gesprochen, die aus unterschiedlichen Gemeinden kommen, wo das auch manchmal, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung gelehrt wird. Himmel auf Erden. Aber es ist ein netter Wunsch und das ist weit gefehlt. Himmel würde ja bedeuten, keine Trauer, kein Leid, keine Krankheit, keine Probleme, keine Tränen oder Katastrophen, nichts Böses, kein Terror, keine Sünde. Und ehrlich gesagt, da sind wir meilenweit von entfernt. Und da hilft es dann auch nicht, wenn wir irgendwie Gott die Schuld geben, wenn das Wetter kaputt ist und die Wirtschaft nicht mehr brummt und Krankheiten grassieren und Beziehungen teilweise katastrophal sind. Wir Menschen treffen aufgrund der Sünde eine Fülle von fatalen, schlechten Entscheidungen und in der Folge leiden wir alle darunter. Und ich bin mir da ziemlich sicher, wir werden es auch in unserer relativ kleinen Gemeinde nicht verhindern können, dass Menschen im Laufe der nächsten Zeit sterben werden oder dass sie an Krebs oder schweren Krankheiten leiden werden, ihren Job verlieren, bankrott gehen oder die Ehe gar auseinanderbricht. In dieser Welt geschehen eine Fülle von schlimmen Dingen und Gott verspricht, ich werde dich unterstützen, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Durch den Propheten Jesaja lässt Gott mal an einer Stelle sagen, musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken. Musst du durchs Feuer gehen, so bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dir etwas anhaben können, denn ich, der Herr, dein Gott, ich, der heilige Gott Israels, bin dein Retter. Fällt euch das auf, es heißt hier nicht, musst du durchs Wasser gehen, dann wirst du nicht nass. Vielmehr, du wirst nicht ertrinken. Oder musst du durchs Feuer gehen, dann wird es nicht heiß, nicht unangenehm. Nein, das steht da nicht. Das ist manchmal sehr unangenehm, durch solche Situationen zu gehen. Du wirst nicht verbrennen. Paulus konnte schreiben, ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein. Ich kann Not leiden, sagt er. Ich kann im Wohlstand leben. Mit jeder Lage bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen durch den, der mich stark macht. Das sind ganz unterschiedliche Situationen und er hat gelernt, damit zurechtzukommen. Also die Bibel sagt nicht, dass wir beten sollen und gib uns heute unser wöchentliches Brot oder unser monatliches Brot, weil wir sagen, wow, ich bin einfach glaubensstark geworden, deswegen nicht nur das heutige Brot, sondern ich bete gleich für das nächste Jahr. Es heißt, Gott, gib uns unser tägliches Brot. Ich brauche gerade Kraft genug für heute. Und ganz ehrlich, Gott wird dir keine Kraft für morgen geben, bis es morgen ist. Er gibt sie für heute. Aber darin will er uns voll und ganz unterstützen. Ein viertes. Wir sollen es Gott überlassen, wie er mit Menschen umgeht, die uns geschadet haben. Soweit es von euch abhängt, haltet mit allen Menschen Frieden. Meine lieben Geschwister, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst es Gott, wie er mit Menschen umgeht, die euch geschadet haben. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass es in dieser Welt immer gemeiner wird? Menschen handeln immer gemeiner, immer hasserfüllter, sind so unhöflich, an vielen Stellen so unfair, in Langen nicht, aber in vielen anderen Orten und Städten. Das Leben ist nicht fair. Manchmal gewinnen schlechte Menschen und Menschen, die es gut meinen, werden ohne Ende betrogen und missbraucht. Natürlich sollen und müssen wir uns nicht alles gefallen lassen, das wäre jetzt eine verkehrte Richtung. Wenn jemand versucht hätte, meine Frau oder meine Kinder oder meine Enkelkinder zu verletzen und ich hätte nichts dagegen unternommen, dann wäre das lieblos gewesen. Manchmal kämpft die Liebe und die kann kämpferisch sein und manchmal verteidigt sie oder kämpft um den Schutz anderer Menschen. Was aber grundverkehrt ist, wenn wir auch nur eine Sekunde unseres Lebens darauf verschwenden, unser Leben durch Rachegedanken oder durch Vergeltungsmaßnahmen besser zu machen. Da bleibt am Ende nichts anderes als das Gift der Bitterkeit und von Groll und all den negativen Dingen. Das heißt, Gott sagt, er übernimmt die Schadensregulierung. Eines Tages wird er die Rechnung begleichen und wir sollen es ihm überlassen. Er will das tun. Und das bedeutet für uns eine unendliche Freiheit, wenn wir das loslassen können. Ich werde nächsten Sonntag mehr darüber sagen. Ein fünftes: Gott will unseren Dienst und unsere Großzügigkeit belohnen. Wir haben ja kürzlich schon mal darüber nachgedacht. Wir beginnen als Baby, wenn wir in diese Welt kommen, auch wenn wir noch so süß sind und jedes Baby ist irgendwie süß, wir beginnen ziemlich egoistisch und denken nur an uns und alles dreht sich um unser Leben. Und es ist dann ein Zeichen von Reifeprozessen in unserem Leben, wenn wir im Laufe des Lebens lernen, mit anderen zu teilen und gerne zu geben. Jesus hat das mal so beschrieben: Ich bin nicht auf die Erde gekommen, um bedient zu werden. Ich bin nicht gekommen, um für mich selbst zu leben. Ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben für viele. Also man könnte sagen, geben und dienen. Diese beiden Worte beschreiben im tiefsten Nachfolge Jesu. Geben und dienen. Wer nicht gerne dient oder nicht gerne gibt, der sollte sich vielleicht besser nicht Christ nennen, denn darum geht es. Liebe bedeutet, wenn man nur mal darüber nachdenkt, Liebe bedeutet, dass ich deinen Bedürfnissen diene und nicht meinen. Ehepartner wissen das. Liebe kann warten. Liebe kann lange warten, um zu geben. Die Lust kann kaum erwarten, zu bekommen, immer Neues, bedient zu werden, bis zum geht nicht mehr. Wenn wir lernen, unser Leben zu verschenken, Zeit zu verschenken, Geld zu verschenken, mehr ein Geber zu sein als ein Nehmer, dann bekommt das Leben einen ganz neuen, einen anderen Sinn. Es bekommt neue Freude. Ja, es wird geradezu manchmal zu einem Abenteuer. Gott ist nicht unfair. Er wird nicht übersehen, was du in sein Reich, in den Bau seines Reiches investiert hast, wo du vielleicht hart für ihn über Monate und Jahre gearbeitet hast, wo du Liebe verschenkt hast, gelebt hast und Menschen geholfen hast. Und er sagt, ich werde dich dafür belohnen. Wir entscheiden das immer wieder neu. Lebe ich nur für meine eigenen Wünsche in dieser Welt und nach meinen eigenen Vorstellungen oder lebe ich die Verheißungen Gottes? Und ein letztes, was Gott über die Zukunft unseres Lebens gesagt hat, er verspricht uns Rettung bis in Ewigkeit. Wenn ich der Ertrinkende bin, weiß nicht, ob jemand von euch mal in der Situation war, Ertrinkender zu sein. Das ist bestimmt keine nette Vorstellung. Wenn ich der Ertrinkende bin, dann ist es nicht so wichtig, ob ich meine Hand dem Retter jetzt richtig gegeben habe oder nicht. Oder ob ich den Rettungsring, der mir zugeworfen wurde, ob ich den richtig ergriffen habe. Es kann ja sein, wenn ich ertrinke, dass ich bewusstlos werde und gar nicht mehr die Chance habe, das zu tun. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass der Retter, wenn er mich ergriffen hat, mich nicht mehr loslässt. Jesus hat gesagt, ich gebe ihnen ein Leben, das bis in die Ewigkeit reicht. Man kann sie weder umbringen, noch meiner Hand entreißen. Das ist sein Geschenk an uns. Und er nimmt es nicht zurück. Es gibt Situationen, ich kann mich daran erinnern, als meine Kinder klein waren, da hatte ich an beiden Händen meine Söhne und habe aufgepasst, dass sie auf keinen Fall mich loslassen. Also, wenn man so in einen teuren Porzellanladen geht und man weiß, wenn die jetzt hier losgelassen werden, oder wir waren mal auf einem Aussichtsturm und ich war nicht sicher, wenn die zu nah an die Brüstung kommen, was dann passiert, dann hält man seine Kinder auf jeden Fall fest und passt auf, dass sie nicht loslassen. Das sind so typische Themen, kann mich erinnern, schon im Jugendkreis, damals in meiner Jugend. Niemand kann mich aus der Hand Gottes entreißen. Und dann denkt man so weiter und sagt, ja, aber kann ich nicht selber herausspringen? Kann ich mich selber nicht losreißen? Und nun bin ich ja älter geworden, bin nicht mehr so der Jugendliche. Und ich habe dann im Laufe der Zeit immer wieder gerne zurückgefragt, was denkst du denn, wie groß die Hand Gottes ist? Denkst du, dass du jemals an den Rand der Liebe Gottes kommen wirst? Dass du den Rand der Liebe Gottes jemals erreichen wirst? Also, was denkst du über den lebendigen Gott, der das ganze Universum geschaffen hat? Was denkst du, wie groß er wirklich ist? Ich weiß nicht, was meine Zukunft bringen wird. Sigis kenne ich auch nicht. Wir wissen das nicht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch leben werde. Ich könnte alles verlieren. Meine Gesundheit, meine Frau, meinen Verstand. Aber was ich nicht verlieren kann, ist meine Rettung. Und selbst wenn ich untreu würde, sagt das Wort Gottes, bleibt er treu. So sehr liebt er mich. So sehr liebt er uns. Paulus schreibt deswegen diesen Vers aus dem Philipperbrief: Ich bin ganz sicher, Gott wird das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Gott gibt sich nicht mit Halbfertigem zufrieden. Jemand hat das mal so formuliert und ich hätte das als Predigtüberschrift wählen können. Gott sponsert keine Flops. Schön, ne? Gott sponsert keine Flops. Wenn wir also nochmal die letzte Folie uns anschauen, dieser lebendige Gott, er hat doch etwas Wundervolles begonnen. Und er will es auch vollenden. Du kannst noch eins weitergehen. Er will das vollenden. Er will, dass wir es über die Ziellinie unseres Lebens schaffen. Und das dürfen wir mit großer Zuversicht für den Rest unseres Lebens tatsächlich erwarten. Unsere Zukunft ist in seiner Hand. Also, das sind jetzt nur 6 Punkte, weil das ja auch nur eine halbe Stunde war. Aber wesentliche Punkte über das, was zur Vollendung unseres Lebens gesagt werden kann, über die Zukunft ab diesem Moment, wenn wir nachher auseinandergehen, was immer kommen wird. Gott verheißt das für uns und mit uns zusammen zu tun. Ich möchte mit uns beten und wenn es euch möglich ist und wem es möglich ist, der darf dazu aufstehen. Und ich formuliere das Gebet so, dass jeder es persönlich, wenn er denn möchte, es auch für sich selber mitbeten kann. lieber Vater im Himmel, und das dürfen wir dir jetzt so ganz persönlich sagen. Du kennst nicht nur meine Zukunft, sondern auch das Ende meines irdischen Lebens. Und trotz meiner Fehler und Macken liebst du mich und hast gute Absichten mit meinem Leben. Und du versprichst, immer bei mir zu sein, was auch geschehen wird. Danke, dass du mich führen willst in der Fülle von Entscheidungen. Danke, dass du mich schützt in den Anfechtungen und Vorschlägen, die mir der Teufel unterjubeln will. Du kennst auch meine Umstände und die Schwierigkeiten, in denen ich immer wieder stecke. Danke, dass du mir helfen und mich unterstützen willst. Und da, wo ich unfair behandelt wurde, da will ich meine Kraft nicht für Vergeltung und Rache verschwenden, sondern ich will es loslassen. Ich lege es bewusst in deine gute Hand und ich vertraue auf deine Gerechtigkeit. Und lieber Herr, ich möchte auch lernen, großzügig zu geben und dir zu dienen und im Vertrauen zu dir auch zu wachsen. Ich danke dir für meine Rettung und für deinen Schutz bis in alle Ewigkeit. Herr Jesus Christus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und alles, was wir darüber hinaus noch sagen wollen, das dürfen wir zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Wir hören jetzt auf zwei Lieder. Ja.
Deine Liebe erfüllt mein Herz mit Dankbarkeit, wie Licht, das so